Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften, Montag ist es und heute sind wir ein bisschen früher dran. Der Tennisprophet Andreas Dürrier und ich. Der Andi war so heiß, er wollte schon am Sonntag, glaube ich, gesagt, nein, weil wir wissen da ja einige Dinge noch nicht. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie Iga Świątek gespielt hat, das wissen wir jetzt vor allen Dingen, Andi, und ich glaube, heute dürfen wir ausnahmsweise mal mit den Frauen beginnen. Wir wussten da noch nicht, dass es zu einem echten Klassiker kommen wird im Achtelfinale von Indian Wells, nämlich zwischen den beiden Rückkehrerinnen Angelique Kerber und Caroline Wozniacki. Servus, Andi.
Servus, lieber Freund. Grüß Gott zu Hause an den Äthern. Wer weiß noch, was Äther sind oder waren? Ich habe das gegoogelt, das ist überhaupt ein Blödsinn, weil unter Äther versteht man eigentlich ein Medium, das Lichtwellen transportiert. Aber es hat sich in meinem Sprachgebrauch und früher so eingebürgert, dass man davon ausging, das wären Radiogeräte. Also das wollte ich zu Beginn einmal in meiner Begrüßung sagen, damit auch der Bildungseffekt gegeben ist in dieser Sendung.
Ja, haben wir jetzt abgeschlossen, Haken dran. Du bist ja bekanntermaßen, ich möchte sagen, ein persönlicher Freund von Caroline Wozniacki. Ich bin jetzt nicht so überrascht, dass sie so weit gekommen ist, aber bei Kerber mit dieser Auslosung, erste Runde Petra Matic, zweite Runde Ostapenko, dann gewinnt sie heute in der Nacht gegen Kudermetova. Da sage ich Respekt. Was sagst du?
Ja, ich sage, du hast recht. Und ich verweise auf einen Hoppala, dass ich sogar hochgeladen habe, als ich in meiner Funktion als Interviewer auf die Caroline zuging, als sie einmal in Linz zugegen war. Und da hat sie dann ihre Deutschkenntnisse auch beweisen wollen oder können. Und auf einmal sagt sie, ich liebe dich. Und ich habe so lachen. Und alle, und da waren rundherum die Chat und so weiter und auch die Frau Reichel, die ja eher zu den ernsteren Zeitgenossinnen gehört, hat man lachen gehört. Also das war ein nettes Hoppala, so im Kreise, da wo halt die Kamera da oben herumsteht, in Linz. Und die Kara sagt, ich liebe dich. Und ich bin dermaßen aus dem Konzept geraten. Das kann man sich auf WhatsApp, hätte ich gesagt, auf YouTube sogar anschauen. Und ich habe das zu ernst genommen, dass sie mich liebt. Sie hat dann gesagt, so war es nicht ganz gemeint. Das hat mich wieder auf den Boden zurückgeholt. Aber ich habe sie immer schon sehr wohlwollend betrachtet. Und zwar schon seit sie 13, 14 war. Warum? Weil sie eine Jahrgangskollegin einer gewissen Tamira Paschek ist. Ich hätte fast gesagt, aber nachdem sie jetzt... die Paschek ist noch am Leben und sie selber Gott sei Dank auch noch, also daran hat sie wenig geändert, aber natürlich das Limelight war auch schon weg bei der Carol, die inzwischen, glaube ich, zweifache Mutter ist. Und jetzt da auch die Auslosung, also die Gunst der Auslosung genützt hat. Ich kann mir, glaube ich, sogar notiert, ja, Vekic, und Wolinetz, die Frau Wolinetz ist ja die Wolis immer ins Netz haut. Also, wobei Netz haut wieder ein Wortspiel wäre, aber ich höre schon auf. Also, ich konzentriere mich auf den Durchmarsch Wozniackis, die jetzt tatsächlich, wie du völlig zu Recht bemerkst, ihre polenstämmige Kollegin, die auch Mama ist, die Kerber zu bearbeiten hat. Das ist faktisch ein Duell zweier Freundinnen und die Kerber hat dort auch wirklich grandios Martic, Ostapenko und zuletzt Kudermetova besiegt.
Ja, ich meinte das erwähnt zu haben. Kudermetova hätte ich dann nicht mehr gedacht. Ostapenko weiß man halt nie, weil bei Ostapenko ist es halt schon so, wenn man den Ball einmal öfter übers Netz spielt, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass sie einen Fehler macht. Sie hat gegen Kerber, glaube ich, 278 unerzwungene Fehler gemacht. Aber trotzdem, man muss es erst aushalten. Man muss die Bälle erst zurückkriegen. Ist schon erstaunlich. Hätte nicht gedacht, weil nach diesem schwachen Auftritt in Linz, ganz ehrlich, habe ich geglaubt, okay, die Angie nimmt es nicht ganz so ernst mit ihrem, was überhaupt kein Problem gewesen wäre. Dann sagt sie, okay, ich habe es probiert, aber läuft halt nicht so. Aber bin echt überrascht und positiv überrascht.
Ja, ich auch. Und da sieht man wieder, wie schwierig das mit solchen Prognosen ist. Man muss denen natürlich Zeit geben. Und sie haben ja also alle sogenannten Gesetze, die es einmal gab, widerlegt. Weil man hat gesagt, egal bei Damen und Herren, aber jahrzehntelang galt die die Regel eben, du musst rechnen, doppelt so lang zu brauchen, wie du passiert hast. Ja, und wenn die jetzt ein Jahr oder länger nicht dran war, dann sind sie eh beide schon wieder relativ früh dabei. Man erwartet dann halt auch zu viel. Für mich ist immer die Frage, was erwarten die selber? Und ich glaube, sie müssten ja beide nicht mehr. Also ich glaube, dass da jetzt wirklich ein anderer Zugang herrscht. Und dann freudvoll, die halt an der Sache sind. Spielerisch, natürlich ist das auch noch eine andere Generation. Aber man sieht, was da möglich ist. Und jetzt interessiert es mich schon auch sehr. Die Einschätzung gegeneinander natürlich, weil da geht es immerhin, ich glaube fast, worum geht es da? Um ein Achtel oder
um ein Viertel? Viertel. Es geht um ein Viertel, es geht um ein...
Bereits um ein Viertel, ja.
Ja, es geht um ein Treffen mit Iga Świątek wahrscheinlich, die ja auch zu kämpfen gehabt hat, finde ich. Also, was heißt Viertel? Ja. Die war gegen Noskova wieder 2-4 hinten. Und
ja. Zu Beginn schon, ja, aber es ist natürlich dann, also sie hat gegen beide Hürden verloren, gegen Collins und Noskova, noch nicht allzu langer Zeit. Aber da waren wir ja auch dabei, in den Analysen doch eher das bei ihr selber zu suchen, wie es immer so schön heißt, du bist selber dein größter Gegner oder deine größte Gegnerin, vor allem psychisch haben wir das schon oft auch so dargestellt. Ja. Und diesmal gegen beide 6-0 im zweiten. Also sie hat sich gefangen zumindest, sagen wir einmal so, ja, gegen Noskova. Aber das wird sehr, sehr spannend, was sich da tut. Ich sehe nur trotzdem, egal wer gewinnt, ob Kerber oder Wozniacki dann, weil die nächste Gegnerin von Świątek Putintseva ist, die müsste eigentlich auch locker packen. Also da sehe ich schon die Świątek wieder eher erstarkt und da mit ihrem Nummer-1-Status sozusagen richtig unterwegs. Schauen wir weiter. Es gibt ja sonst noch spannende Auferstehungen. Vielleicht, wenn ich anfügen darf, Osaka, Mertens, auch nicht uninteressant, lieber Jens.
Überhaupt nicht. Osaka scheint auch, der hat ja schon gut gespielt in Dubai, was ich glaube, im letzten Mal war es in Doha, jedenfalls bei einem dieser beiden Turniere. War sie schon gut dabei und ich glaube, gegen Mertens kann sie gewinnen. Auferstehung, die ich gesehen habe, die ich dann auch aus zweierlei Gründen fast begeistert aufgenommen habe. Zum einen mag ich Coco Gauff und zum anderen ist es auch so, dass dort bei einem Tagesmatch die Hütte endlich voll war. Das finde ich nett. Also in Indian Wells ist natürlich immer schwierig. Ist ja auch bei den Grand Slam Turnieren, machen wir uns nichts vor. Also auch wenn, egal wer da spielt. Wenn Nadal ist vielleicht die Ausnahme. Wenn Nadal bei den French Open um 11 Uhr auf Philippe Chatrier angesetzt werden würde, was nie der Fall sein wird, aber dann wäre die Hütte auch voll. Aber normalerweise sind die großen Stadien schwach besucht in der ersten Turnierwoche. Aber bei diesem Spiel von Gauff, bei ihrem ersten Spiel, da war gegen Clara Burel aus Frankreich, da war die Hütte voll. Gauff war 0-4 im dritten Satz hinten und hat dann echt so offensiv gespielt, das hat man richtig getaugt. Dann ist sie den Bällen nachgegangen, hat natürlich nicht jeden Punkt gemacht, aber hat man getaugt, dass die nach wie vor im Turnier ist. Wahrscheinlich fliegt sie heute raus.
Naja, ich habe mir das auch angeschaut und ich war auch begeistert aus denselben Gründen wie du. Da war schon eine super Stimmung, ja, sehr gute Stimmung, finde ich. Und natürlich auch, ja, einerseits ein bisschen, ich glaube, man wollte ausgeglichene Partie sehen, aber als es daran ging, sozusagen, dass die US Open-Siegerin jetzt rausgehen könnte, die war sogar 2-5 hinten im dritten, das war dann schon. Und da habe ich dann besonders gut aufgepasst. Und jetzt kann man es wieder in beide Richtungen deuten. Ich beginne mit dem Positiven bei der Coco Gauff, sicherlich ein Tag, wo ihre tennisspielerischen Künste zu Hause geblieben sind, mehrheitlich. Man hat natürlich dann gesehen, und da gebe ich da vollkommen recht, dass sie sich eben nicht fürchtet vor jetzt einer möglichen Niederlage, sondern dass sie da jetzt noch zulegt und dann auch die Bälle trifft. Aber ein bisschen was hat Burel schon auch, ich meine, die ist 22, hat sensationell gespielt bis dahin und dann da und dort vielleicht ein bisschen gezögert. Ist immer schwierig zu sagen von außen, ist mir schon klar, aber da habe ich schon eher damit gerechnet, dass es da eine Batzensensation gibt. Ist aber von der Verhaltensweise her und vom Mindset her und von der Grundeinstellung her bewundernswert, wie die Coco Gauff immer positiv geblieben ist und sich da irgendwie noch drüber, man kann nicht sagen, geschwindelt hat, das war eh zu Recht, weil im Tiebreak des Dritten, übrigens waren da einige super Partien im Tiebreak des Dritten, auch bei den Herren, aber dazu kommen wir ja noch.
Ja, ja. Also gut, spielt heute gegen Lucia Bronzetti, die wir ja in Linz gesehen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Bronzetti in Linz sogar gegen Angie Kerber gewonnen. Auch nicht uninteressant heute Emma Raducanu gegen Arina Sabalenka, die sich ja durchgeschwindelt hat in die zweite Runde. Ich glaube, 3 Matchbälle abgewehrt hat in Runde 1. Also bei den Frauen ist was los. Das ist keine Frage.
Ja,
die Männer
ja.
Schauen wir uns, oder hast du noch was zu den Frauen? Sonst, ja,
das hätte ich auch noch erwähnt, diese Aufeinanderung, weil der Raducanu, okay, ja, war jetzt nicht die schwierigste Auslosung bis dahin mit 4-0 WO, aber immerhin ist die mal ein bisschen weiter und Sabalenka, Peyton Stearns habe ich noch nie gesehen und auch nicht gehört und das waren 4 Matchbälle sogar. Die Sabalenka, aber da muss man wieder sagen, gut, das hätte wirklich in beide Richtungen gehen können. Ja. Das sind dann so Momententscheidungen. Ja. Die Außenseiterin denkt vielleicht ein bisschen zu viel nach, so wie auch die Frau Burell. Aber das Drüberschwindeln hat schon was für sich. Nur trotzdem, finde ich, ist das auch eine Qualität bei der Sabalenka, die wir früher immer eben nicht gesehen haben. Ja. Da waren oft, und gerade gegen so Leute, wo man sagt, die muss sie ja schlagen. Also das war schon dann auch schön zu sehen, wie die dabei geblieben ist und wie sie wollte. Und jetzt, ich glaube, mit der Raducanu wird sie trotzdem, obwohl ich die auch gern sehe, nicht viel Federlesens machen. Oder doch, ich weiß nicht.
Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, sie spielt zu schnell für die Raducanu. Ja. Und wenn sie einen normalen Tag hat, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Indian Wells ist nicht besonders schnell. Angeblich soll sie ja ein bisschen rascher sein als in den vergangenen Jahren, wer auch immer das misst. Aber gerade am Abend hat man, glaube ich, gesehen, je dunkler es wird, traditionell, desto langsamer wird die ganze Geschichte. So viel zu den Frauen, kurze Pause und dann wenden wir uns den Männern zu.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, ich habe einen Kandidaten, Andi, der mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht hat, aber es hat viele lässige Matches gegeben. Vielleicht magst du anfangen mit
Lass mich raten.
Ja, bitte.
Ich weiß ja noch nicht, wer sie ist.
Ja, wir sind auch noch nicht beim Mitarbeiter der Woche, aber...
Aber wenn ich jetzt, das war jetzt, ich glaube, wenn du sagst, am meisten Spaß kann es nur der Herr Mofis.
Genau, absolut, weil ich nie damit gerechnet hätte, dass er gegen einen Hubi und dann auch noch relativ glatt gewinnt eigentlich. Okay, zweiter Satz war Tiebreak, aber den ersten gewinnt er 6-0. Ich glaube 6-0 war es und den dritten 6-2, wenn ich es richtig gesehen habe. Also da sage ich bravo, bravo Gael. Fliegt heute wahrscheinlich raus gegen diesen Langweiler Cameron Norrie. Aber hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, dass der auch den Norrie drauf hat. Aber egal, das ist, da werden wir dann sehen nächste Woche, wie sich das entwickelt haben wird. Wenn wir uns dann nach vorher erinnern. Jetzt baue ich den Herrn Baumann ein. Das ist der dritte Hörer außer uns beiden. Du musst das nochmal anhören, weil du das ja auch manchmal schneidest. Und ich höre mir es immer an, dass es vielleicht einmal doch besser wird. Es wird es halt nicht. Und der Herr Baumann ist sozusagen das Korrektiv und der sagt immer zu Recht, man kann sich ja nicht zurückerinnern. Jetzt nehme ich ihn, dem Segel aus dem Wind und sage, natürlich kann man sich auch nicht nach vorne erinnern, aber wir zwar als Tennispropheten können es zumindest versuchen. Also wir werden Prophetisches weiterhin von uns geben. Wo habe ich jetzt den Faden verloren? Ja, beim Herrn Mofis, also einen solchen Satz, ja, 6-0, wie von dem, bitte, schaut euch alles an. Es gibt auch nur diesen Satz auf YouTube, diesen ersten Satz, der hat gespielt, wie da ging alles und inspiriert. Und ich glaube, deswegen spielt er überhaupt noch Tennis, weil er das Spiel an sich so liebt. Also natürlich nicht nur für mich, ein klassischer Underachiever ist, von den Titeln her, die er alle gewinnen hätte können und müssen. Und du, lieber Jens, hast das einmal schon gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, wie enttäuscht du warst, fast so wie der Mofis selber, als der steht im Semifinale US Open und lädt dort oben und macht gefühlte 1,5 Games gegen einen Djokovic.
Naja, es ist halt, man überlegt sich ja Folgendes. Was wäre, wenn der Mofis mit so viel Spaß auch am Gewinnen dabei gewesen wäre, vor 10 Jahren, wo er noch wirklich fit war. Natürlich ist es scheiße, wenn du in einer Generation mit Djokovic, Nadal und Federer bist, aber gerade das war 2016, glaube ich, das Halbfinale gegen Djokovic, das war unfassbar schwül und Djokovic hat auch Probleme gehabt, aber Mofis hat im ersten Satz schon signalisiert, also von mir musst du heute mit keinem Widerstand rechnen und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Ja, also hat sich da ergeben, hat er glaube ich eine 0-17 Bilanz gegen Djokovic. Ist auch der falsche Gegner vielleicht für so ein Wetter, aber ist wirklich, und Monfils in München ja öfter eine Enttäuschung gewesen, weil er angereist ist und dann kurzfristig doch nicht gespielt hat. Aber so wie er jetzt spielt, auch die Zeit unterm Günther, wobei mit Günther war er nicht lang zusammen, aber dann war ihm der Ruckelshausen da mit dabei, das macht jetzt wieder Spaß und er wird, vielleicht ist er total happy, weil er ein glücklicher Vater ist mit einer wunderbaren Frau, aber vielleicht beißt er sie ab und zu auch wirklich in den Hintern und denkt sich, Alter, irgendein Tausender-Titel wäre schon einmal drin gewesen, vielleicht sogar beim Grand-Slam-Turnier. Aber was weiß man? Vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht.
Ja, alles Gedanken, die ich auch habe. Ich nehme wieder die positiven heraus. Ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich einen Aspekt betreffend, der immer vergessen wird, auch von Fachleuten, gerade auch bei Profis, das, ja, der seelische Aspekt. Also jetzt ist er auch Vater, jetzt, also er ist ein Elternteil, so wie die beiden Damen, die wir schon besprochen haben. Das ist also erledigt, er ist offensichtlich glücklich damit und er spielt Tennis nur noch zum Spaß. Auch der ist ja Multimillionär, der braucht ja gar nichts mehr. Und das macht so viel aus unter gewissen Vorzeichen. Natürlich, dass denen sozusagen die Zeit davonläuft oder davongelaufen ist, ist schade rückblickend. Aber wenn ich mir jetzt Junge anschaue, da ist oft, und wir kommen heute noch dazu, ein Shelton oder ein Shapovalov. Ja, da ist offensichtlich für mich was passiert, was du auch schon völlig zu Recht moniert hast die letzten Male, dass man irgendwo beim Shelton noch nicht ganz so, aber der Spaßfaktor, der ist nicht mehr wirklich da. Also macht es denen eigentlich Freude, macht es denen Spaß. Und da kommt dann, so wie beim Alcaraz, wenn man sich erinnert, zu Beginn dieses ständige Lachen und deswegen gewinne ich, das ist alles weg. Da ist jetzt eine professionelle Ernsthaftigkeit und jetzt sozusagen beginnt dieser immer wieder zitierte mit dem erhobenen Zeigefinger von Eltern der Ernst des Lebens halt für den. Und das ist nicht immer lustig und das ist, da wünscht man sich dann auch vielleicht das eine oder andere Mal nicht Tennis spielen zu müssen. Aber diese Diskrepanz ein bisschen zu beobachten, ja, wenn da Leute spielen, die irgendwo da sagst, der erwartet sie, kann man sie nichts mehr und die spielen dort auf wie die Fellinis und ich weiß nicht wer noch, ja. Und die anderen quälen sich irgendwie drüber, auch ein Shelton quält sich über den Cirundolo. War eine spannende Partie.
War eine gute Partie, hat mir schon gefallen, also hat mir gut gefallen. Ja.
Natürlich, die Partie war gut, aber wenn du den beobachtest, wie sehr der vor allem mit sich selbst zu kämpfen hat und wie er sich dann, das ist alles gut und wie er sich anfeiert und so weiter, aber da ist ein Druck abgefallen beim Shelton und nachher habe ich geglaubt, der hat jetzt gerade wieder das Halbfinale der US Open erreicht, so wie sich der erleichtert gefreut hat, also das ist schon, von daher meine ich einfach, dass man diesen Aspekt halt einmal ein bisschen auch vielleicht beobachten sollte. Und bei Shapovalov bin ich mir nicht sicher, obwohl der immerhin eine Runde, glaube ich, gewonnen hat und dann knapp verloren hat gegen wen?
Musetti. Gegen Musetti hat er knapp verloren.
Danke. Musetti, ja. Genau. Und ja, Ex-Top-Ten-Spieler, aber was da passiert ist, weiß ich nicht. Aber freudvoll schaut man das auch nicht aus. Wollte ich jetzt einmal so in den Raum stellen.
Ja, also bei Shelton bin ich noch nicht so weit, weil ich glaube, der experimentiert auch ein kleines bisschen. Ich habe ja letztes Jahr in Wien mit dem Papa reden können und habe gesagt, Brian, mir ist damals aufgefallen, dass sich der Ben eben in Tokio bei seinem Turniersieg extrem zurückgenommen hat und eben nicht jeden Punkt bejubelt hat, so wie noch bei den US Open. Und da hat der Vater eben zu mir gesagt, ja, das war mal ein bewusster Versuch, das zu machen, aber natürlich die Ansprüche sind, glaube ich, jetzt komplett andere. Er hat ja letztes Jahr super begonnen in Australien und hat dann ganz lang keine Partie mehr gewonnen. Er hat da wirklich herumgesucht und jetzt steht er auf 17, steht auf 18, ich weiß es gar nicht genau. Klar ist der Druck da, aber ich freue mich auf das Spiel gegen den Sinner, weil wenn irgendein Spiel, wo er keinen Druck hat, wenn es eins gibt, dann das gegen den Sinner, wo niemand erwartet in dieser Situation, dass er es gewinnen kann. Es steht 1-1 im Head-to-Head. Beide Spiele letztes Jahr im Herbst. Also das wird ein richtig lässiges Spiel. Ich glaube nur, wenn sie es am Abend spielen, wovon ich ausgehe, dass der Sinner da ein bisschen im Vorteil ist, weil je langsamer, umso besser für den Jannik, glaube ich.
Mhm. Ja, wieder schön auch von dir heraus analysiert. Ja, das habe ich mir alles auch so gedacht, also wann dieser Druck weg sein wird. Und interessant, was du mit dem Papa Shelton, der ja ein sehr viel ruhigerer Typ war auch als Spieler, der war lange nicht so emotional, da besprochen hast, dass das schon denen anscheinend auch bewusst ist und dass das wichtig ist. Also wie sehr kämpft er mit sich, was erzählt er sich für Geschichten, unter Druck, was läuft da ab und so weiter. Also diese Performance-Parameter, die halt ins Mentale auch hineinwirken immer. Ja. Aber jetzt, na gut, kann man sagen, also das ist ja auch so, dass es anderen auch nicht leicht gefallen ist, zum Beispiel an Djokovic, der zugegeben hat, dass er sehr nervös war gegen den Vukic, was ich so gar nicht gesehen hätte, aber die plagen sich auch alle, das zu Beginn. Das kann ja einmal sein, dass, und eben, wie du sagst, dann ist der Druck weg, jetzt ist der Druck nur beim Sinner, der übrigens, finde ich, damit fantastisch zurechtkommt ja. Bis jetzt. Dermaßen am Boden, als wäre überhaupt nichts passiert, er spielt ruhig weiter, ist nur fokussiert darauf, was er beeinflussen will und kann und lässt das andere links liegen. Er liegt auch nicht diesen Verführungen des Egos, sich da präsentieren zu müssen. Das macht offensichtlich wer anderer seine Geschichten in Social Media. Also das ist, gefällt mir schon sehr, sehr gut.
Ganz großartig, der Jannik.
Aber von der Chancenauswertung, ja, es kann natürlich sein, wenn jetzt der völlig befreit aufspielt im Stile eines Mofis, dann schlagt dann, ja, das ist natürlich klar. Also so gesehen freue ich mich auch schon auf die Partie.
Nein, es wird ganz lässig werden. Ja. Weil der Shelton, natürlich, hat man heute auch gesehen, der spielt auch einen Slice mit der Rückhand, der geht den Bällen nach. Das ist schon echt, echt gut, was der macht.
Mhm. Ja. Was ich zuerst auch noch kurz überlegt hatte, als ich zum Ratespiel ging und es war dann Mofis, habe ich mir gedacht, es wird dich nicht geärgert haben, dass der Herr Fonini ein kleines Lebenszeichen gegen einen fürchterlichen Stöhner, also das ist ein Wahnsinn, was der Herr Zapata mir alles zusammenstöhnt, da geboten hat. Ja. Das Fonini war gut, finde ich.
Ja, Fabio spielt jetzt ja diese Woche auch diesen Challenger da in Phoenix, der so unfassbar gut besetzt ist, wo auch Berrettini sein Comeback geben wird, wo es beim Challenger in der ersten Runde Eubanks gegen Kokkinakis heißt, wo der Ofi an 2 gesetzt ist. Also es ist ganz, ganz spannend. Aber wer mir auch, also ich mag ja den Rublev grundsätzlich, aber ich finde, dass der Lehetschka im letzten Jahr ein bisschen stehen geblieben ist. Der hat ja sehr gut, der spielt einfach wunderbares Tennis, aber hat dann doch viele Partien, die ich auch gesehen habe, oder mehrere Partien, nicht gewonnen, die hätte er gewinnen können. Und der putzt gestern tatsächlich, und das recht souverän mit 4-4 den Rublev. Also da sage ich, okay, nicht schlecht, Jirschi. Weil mit dem Menzig, die haben zwar richtig gute junge Leute, der Lehetschka ist zwar schon ein bisschen älter, aber das ist gut bei den Tschechen, gefällt mir.
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Das ist mir auch, aber da kann ich leider jetzt nur das Ergebnis, ich kann es nicht einmal interpretieren, die Partie. Ich habe mir nur gedacht, Rublev, der ist ordentlich zornig und aggressiv drauf, weil wir den Murray teilweise aus den Böcken geschossen hat. Also da hat man dann schon gesehen, irgendwo ist bei aller Liebe und bei all unseren Hoffnungen irgendeiner nostalgischen Welle noch einmal für den Murray, da ist nichts mehr zu holen gegen die Generation. Also wenn der hat den teilweise abgeschossen, das war, da hat er mir schon leid getan, der Murray. Aber ja, also da weiß ich nicht, hast du mehr gesehen von der Lehetschka-Partie?
Nein, ich habe auch nur das Ergebnis gesehen. Wo ich mehr gesehen habe, ist von Alcaraz gegen Ogier Aliassime.
Ja, ich auch. Mhm.
Da muss man natürlich
vor sagen. Vor allem habe ich gesehen, Entschuldige, war nicht, das ist immer sehr unhöflich, ich weiß. Nein. Aber in dem Fall, ich wollte jetzt auch einmal die Optik hineinbringen. Vom Leiberl des Herrn Alcaraz, ja, von der Farbgebung, wollte ich deine Expertise hören.
Ja, taugt mir nicht so. Also da taugt mir das, was Adidas anbietet, mit diesem Schwarz-Grau-Weiß. Im aktuellen Zusammenhang taugt mir das Adidas deutlich besser, als das, was Nike, gerade im Falle Alcaraz, uns anbietet. Taugt mir nicht so sehr.
Mhm. Ja, also zu Adidas hätte ich jetzt nicht geneigt, aber ich finde, dass Nike, dass das halt übertrieben, die Farben für sich sind nett, aber das zu mischen, blau mit so, weiß ich nicht, pink-violett, da haut es das auch irgendwie dann doch ein. Aber vielleicht werden wir auch schon zu alt. Es ist ja auch die Farbgebung des letzten Rafa-Schläger-Modells sehr zu hinterfragen, finde ich.
Ja, gut, da sind schon einige Farbgebungen daneben gegangen. Beim Rafa, dem er wahrscheinlich, also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, er kommt in Barcelona zurück.
Das ist ein guter Tipp. Und siehst du, ja, mich ärgert ein bisschen, dass er ja, der muss ja wissen, dass ich einer seiner größten Befürworter und Fans aller Zeiten bin. Und wenn er es nicht weiß, dann hat er jetzt den Preis dafür bezahlt, den hätte er auf meinen Rat gehört. Überhaupt das auszulassen und sich nur auf Sand vorzubereiten, hätte er sich ein paar Schmerzen und ein paar Reisen erspart. Und wäre, glaube ich, noch fitter, weil er ja jetzt die paar Tage nicht verliert, wo er wieder Wehwehchen auskurieren musste, hat müssen.
Ja. Naja, nur aber die 3,50 Euro, die Netflix für diesen Schaukampf gezahlt hat, die sind ihm, glaube ich, trotz seiner Millionen, sind ihm die wahrscheinlich nicht wurscht.
Ja, aber fürchterlich. Sowas ist, finde ich, wieder dann für mich, ja, weiß nicht, es ist nicht nachvollziehbar. Und auch der sportliche Wert war ja, bitte. Ja, das war ganz schön. Du hast das ja auch genossen, dass der Agassi und so, der, wer da aller dort im Umfeld dabei war. Aber eigentlich finde ich die ganze Geschichte sehr entbehrlich. Ja, wurscht. Für den Rafa selber ist natürlich, da fragst du, warum fährt er dorthin und bereitet sich vor. Und dann, du hörst ja auch nicht genau, was jetzt ist. Ist es wieder die alte Verletzung oder was war es? Was ist es? Was ist er nur nicht competitive genug? Ja. Das ist alles ein Rätselraten weiter. Leider. Barcelona ist ein guter Tipp, glaube ich auch.
Ja, ich glaube, er spielt Barcelona. Madrid liegt ihm ja nicht so sehr, da spielt er nicht so gern. Also vielleicht Barcelona, Rom. Und nur kann er sich vielleicht gar nicht leisten, in Madrid nicht zu spielen. Also eines der beiden Großen, dann Roland Garros und dann schauen wir mal. Apropos, kurze Pause, dann die Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ist ein bisschen schwierig mit Tournament, finde ich, Mitarbeiter der Woche zu bestimmen oder Mitarbeiterinnen. Hast du wem?
Na, ich wollte das noch schnell ergänzen, also auch Struff Zoric kann man sagen, super, dass sich der drüber gewurschtelt hat, der Struffi. Dass da natürlich nichts mehr ist, ist fast klar gewesen gegen Sinner. Dann hast du gestern noch zu Recht gesagt, warten wir mal, Zverev steht noch aus, der hat das auch souverän gemeistert. Aber jetzt Marojan Alcaraz bin ich gespannt, weil wie man weiß, hat ja in Rom letztes Jahr da eine große Überraschung stattgefunden.
Ja. Naja.
Mal sehen. Ich finde vom Sportlichen her war es eine der besten Partien vom Alcaraz, die ich ja gesehen habe.
Ja? Also zwischenzeitlich hat er da einen Vorhand cross ausgeglasen, wo der O'Shea Al-Yassim, der athletisch ja wirklich überragend ist, aber der hat nur mehr geschaut und hat sich gedacht, okay, dann halt nicht. Das war schon gut. Also meine Mitarbeiterin der Woche ist nach diesen drei Siegen, es ist Angie Kerber. Finde ich fantastisch. Ich gestehe offen, ich hätte es nicht gedacht, dass sie da hintereinander vor allen Dingen zwei so gute Leute schlagen kann, wie die Ostapenko und Kudermetova. Sage ich bravo. Bravo, bravo, bravo.
Ja. Rune kann es nicht sein. Der hat noch nicht recht hübsch.
Der hat alles richtig gemacht, glaube ich.
Ja, also wir hätten es genauso, wir hätten es nicht schlechter machen können.
Ja, genau. Mit der Auslosung vom Rune wären wir auch schon im Achtelfinale.
Aber wie? Ja, und ein bisschen reicher als jetzt. Na gut, den Namen wollte ich nur noch gesagt haben, damit er nicht da wirklich nicht vorkommt. Es ist auch meine, jetzt schau, du hast mir es ja leicht gemacht. Hättest du gesagt Wozniacki, hätte ich gesagt Kerber, vice versa, ist es jetzt bei mir natürlich die Caro Wozniacki, der ich auch persönlich als Fan wirklich immer noch beide Daumen drücke, dass es Ärger nicht geht. Ich glaube nur nicht, dass sie gewinnen wird. Jetzt lass dir auf einen Tipp ein. Du müsstest eigentlich als Semi-Deutscher mehr zu Kerber helfen. Also ich sage, Wozniacki gewinnt. Nicht.
Ich helfe zu gar keinem Tennisspieler oder zu einer Tennisspielerin, egal welcher Nationalität, außer wirklich zu keiner mehr. Seit Federer nur mehr auf Oscar-Verleihungen geht und nicht mehr Tennis spielt, zu gar keiner mehr. Ich glaube, dass Kerber gewinnen wird.
Na, dann ist eh gut, ja, das soll ich glauben. Na, dann sage ich aus Sympathiegründen dann Wozniacki, sonst ist es ja nicht spannend. Aber würden wir wetten, dann würde ich jetzt sagen, die Wette musst du mir legen. Das heißt also quasi, ich müsste im Fall eines Sieges das Doppelte kriegen wie du. Für mich ist die Kerber auch Favoritin, ich weiß aber gar nicht warum. Na gut, hätten wir das auch besprochen, Mitarbeiterinnen haben wir auch gehabt. Möchtest du noch irgendwas sagen?
Na, aber du.
Auch nicht.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.